Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Mit der Metro durch Neu-Delhi, eine Sendung von Katja Keppner.
Konzentriert schaut Stender Kumar auf den Bildschirm der Überwachungskamera in seiner Fahrerkabine. Der 30-Jährige ist schon seit den frühen Morgenstunden im Dienst. Mit Käppi, tiefroter Krawatte und in einem hellgelben Hemd, auf dem in schwarzen Großbuchstaben Delhi Metro aufgestickt ist, steuert Stender die gelbe Linie, die den Süden mit dem Norden Delhis verbindet. Auf mehr als 40 Kilometern passiert die zweitlängste Metrolinie der Hauptstadt, dabei hinduistische Tempel, die dicht besiedelte Altstadt mit der größten Moschee des Landes, den Präsidentenpalast und die Universität im Norden Delhis. Die meisten der 34 Stationen liegen unterirdisch.
Normally, sabse achha ATO hai yahan pe.
Die gelbe Linie ist die einzige U-Bahn, die schon heute komplett automatisiert fährt. Ich bin stolz darauf, so eine moderne Technik zu bedienen. Aber die Strecke hat es in sich. Vor allem unterirdisch steuere ich die überfülltesten Stadtteile Delhis an.
Anfahren, Bremsen, Geschwindigkeitskontrolle. All das ist in seiner Führerkabine programmiert. Aber trotzdem müsse er auf alles vorbereitet sein. Am liebsten vergleicht Stender seinen Job als Zugführer mit dem eines Piloten. Seinen Zeigefinger hat er zur Sicherheit immer auf den dicken roten Knopf der Notbremse gelegt. Man wisse ja nie, was vor einem passieren könne, sagt er. Erst vor ein paar Wochen wollte ein junges Paar plötzlich die Gleise überqueren. Im allerletzten Augenblick habe er seinen Zug zum Stehen gebracht, erzählt Stender stolz. Im ersten Wagen hinter der Führerkabine steigt Modassa ein. Wie viele, die im Süden Delhis die Metro nehmen, ist er auf dem Weg zur Arbeit. Die Sitzplätze sind schon belegt. Modassa hält sich an Griffen fest, die von der Decke hängen. Um ihn herum wird telefoniert, geplaudert oder Zeitung gelesen. Der 29-Jährige brauchte mit dem Auto etwa dreimal so lange, um in den Norden der Stadt zu gelangen. Deshalb entscheidet er sich lieber für die Metro und gegen den Stress auf den Straßen.
Die Metro ist komfortabel. Der Preis ist auch okay. Das Ganze ist so easy. Und meistens gibt es auch einen Sitzplatz. Du kannst für einen Augenblick zumindest das Durcheinander da oben hinter dir lassen.
Modassa schätzt die unterirdische Ordnung, die man oben auf Delhis Straßen oft vergeblich sucht. Dafür sorgen in der Metro Regeln.
Wie in den Flughäfen wird der Fahrgast erst nach einem Sicherheitscheck durch einen Metalldetektor hereingelassen. Frauen und Männer getrennt, versteht sich. Es gibt seit einigen Jahren in jedem Zug sogar einen Extrawaggon nur für Frauen. Männer müssen ein Bußgeld zahlen, wenn sie sich hineinverirren. Eine freundliche Durchsage weist bereits auf dem Weg zum Bahnsteig in Hindi und Englisch darauf hin. Außerdem soll man nicht drängeln, nicht essen und trinken oder gar auf den Boden spucken. In jedem einzelnen Abteil ermahnen Schilder. Fehlverhalten wird per Videoüberwachung aufgezeichnet und mit Geldstrafen geahndet. Zur Belohnung gibt es kühle, klimatisierte Luft. Ein Segen vor allem im Sommer, wenn das Thermometer in Delhi bis zu 48 Grad anzeigen kann. Im Schatten wohlgemerkt. 2,5 Millionen Menschen nutzen die Metro mittlerweile jeden Tag. Man nimmt die rote, die lilafarbene, die grüne, blaue oder die gelbe Linie.
Etwa 11.000 Menschen steigen jeden Tag in einer der südlichsten Stationen der gelben Linie in Chhatarpur ein und aus. Wenn für die Hindus Festtage wie das Lichterfest Diwali anstehen, strömen die Gläubigen in Massen von der Metro in die Tempelanlagen. Es sind immerhin die zweitgrößten Indiens. Die pyramidenförmigen und mit verschnörkelten Schnitzereien verzierten Marmortürme fallen schon bei der Anfahrt nach Chhatarpur auf. Die gelbe Linie fährt hier noch oberirdisch. Die Tempel von Chhatarpur entführen in eine jahrtausendealte Religion, den Hinduismus.
Die Hindu-Tempel wurden zu Ehren der Göttin Katyayani errichtet. Sie wird auf einem Löwen sitzend abgebildet und hat 4 goldene Arme. Es sind helfende Arme. Katyayani zu verehren soll von Kummer, Krankheiten und Ängsten befreien.
Paris und Meka haben ihre Schuhe ausgezogen. Barfuß betreten sie den weißen Marmorboden und halten vor einem großen Baum, der mitten in der Halle wächst. Die dicken Blätter des Affenbrotbaumes sind kaum zu sehen. Zu viele rot-goldene Tüllstreifen hängen daran, mit den Wünschen der Gläubigen. Auch Paris und Meka haben einen Wunsch. Das junge Paar will bald heiraten. Paris knotet einen mitgebrachten Stoffstreifen an einen der Äste. Der 26-Jährige besucht seit seiner Kindheit regelmäßig diesen Tempel. Er glaubt an die Kraft der Göttin Katyayani. Schon einmal ging ein Wunsch in Erfüllung.
Es war immer mein Traum, eine gute Ausbildung zu bekommen. Also bin ich in den Tempel gegangen und habe diesen Wunsch an den Baum gebunden. Und es hat funktioniert. Heute bin ich Wirtschaftsprüfer.
Sich den Segen im Tempel abzuholen, gehöre für die Hindus zum Alltag, erzählt Sanjay Kumar. Der schmächtige 36-Jährige sitzt auf einer Treppe, die zu dem größten Schrein des Tempels führt. Katyayani thront dort auf ihrem Löwen, neben ihr Hanuman, der Affengott. In blauem Hemd, Schnauzer und perfekt gescheiteltem Haar tritt Sanjay seit 22 Jahren zum Dienst an. Damals kam er als Gläubiger, um seinen Guru Babaji zu sehen. Babaji hatte den Tempel 1970 mit seinen Anhängern gebaut. Er bot Sanjay damals Essen an, einen Platz zum Schlafen und den Job als Tempelwächter.
Seitdem diene ich Babaji, meinem Gott. Das ist das größte Glück, das mir passieren konnte. Natürlich könnte ich woanders mehr Geld verdienen, aber Babaji hat mir damals gesagt, ich solle niemals wieder weggehen. Also bin ich geblieben.
Sein Guru Babaji starb 6 Jahre später. Für Sanjay lebt Babaji weiter. Er fühle sich geehrt, als Tempelwächter arbeiten zu dürfen. Und damit ist er nicht der Einzige. Ein ganzes Team passt gemeinsam mit den Göttern auf die Gläubigen auf. Vor allem, wenn es im Tempel voll wird. Obwohl es ein heiliger Ort ist, verschwinden immer wieder Dinge. Wo Menschen aufeinandertreffen, passierten solche Vorfälle eben. Babaji, da ist sich Sanjay sicher, hätte allen vergeben.
Indien ist ein religiöser Flickenteppich. 1,2 Milliarden Inder sind Hindus. Das sind 80% der Bevölkerung. 130 Millionen sind Muslime. Danach folgen Sikhs, Jainisten, Buddhisten, Christen und viele andere. Es gibt in Neu-Delhi Straßen mit Tempeln, Kirchen und Moscheen in direkter Nachbarschaft. Im Alltag ist die Toleranz anderen Glaubensrichtungen gegenüber recht groß. Dennoch geraten seit der Teilung des Landes 1947 in das hinduistische Indien und das muslimische Pakistan Menschen beider großer Glaubensrichtungen regelmäßig aneinander. Die Ursachen der Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslimen reichen Jahrhunderte zurück.
Die nächste Station der gelben Linie erinnert an die Zeit der muslimischen Herrschaft über den Subkontinent. Die Siegessäule Qutb Minar ist ein steiniger, 73 Meter hoher Zeuge des muslimischen Siegeszuges. Um das Minarett herum wurde die erste indische Moschee gebaut, mit dem treffenden Namen Macht des Islam. Die Moschee steht für den Untergang des hinduistischen Königreiches zu Beginn des 12. Jahrhunderts. An derselben Stelle befand sich bis dahin ein hinduistischer Tempel. Als das Baumaterial für die Moschee ausging, behalf man sich mit dem, was vorhanden war. So sind auf den Säulen des muslimischen Bauwerks noch Abbilder nackter Hindu-Götter zu erkennen. Nicht besonders muslimisch, aber ein Hingucker für jeden Touristen. Von diesen Touristen lebt Rajiv Hamar. Ihr Durst lässt seine Kasse klingeln. Er könne bis zu 6 Zitronenlimonaden gleichzeitig zubereiten, erzählt der 21-Jährige und halbiert eine Zitrone nach der anderen. Den Saft presst er mit Hilfe einer Holzklemme in die Gläser, die er nach einem kurzen Waschgang in einem Kanister mit Schwung auf seine kleine Arbeitsfläche stellt. Dazu die richtige Menge Zucker, etwas Marsala und Sprudel. Fertig ist die Limonade. Das könne er fast im Schlaf, sagt er stolz. Er habe sich alles selbst beigebracht.
Ich bin damals von zu Hause weggelaufen. Wir hatten kein Geld und ich musste welches verdienen. Deshalb kam ich hierher nach Delhi. Ich hatte keine andere Wahl.
Umgerechnet knapp 8 Euro verdient Rajiv am Tag mit seinem Limonadenstand auf Rädern. Damit gilt er in seiner Familie als Großverdiener. Seine Eltern und die 2 jüngeren Schwestern könnten sich nicht mal den Eintritt ins Qutub Minar leisten, erzählt er. Sie wohnen noch immer im Nordosten Indiens, in Bihar, einem der ärmsten Bundesstaaten des Landes. Dike Bushbahoti kann sich den Eintritt ins Qutub Minar sehr wohl leisten. Sie steht für die typische indische Mittelstandsfamilie. Ihr Ehemann Lehrer, der Sohn Arzt. Die Familie aus dem mehr als 2000 Kilometer entfernten Bangalore im Süden Indiens besucht für ein paar Tage die Hauptstadt. Und das natürlich mit der Metro. Ihr Sohn habe ihr damit einen Traum erfüllt, erzählt Dike.
Hier bin ich das erste Mal in meinem Leben Metro gefahren. Einfach toll. Auch für ältere Menschen wie mich, die es mit den Knien haben. Es gibt Aufzüge, Rolltreppen und sogar reservierte Sitzplätze für Ältere und Schwache.
Der Komfort, den eine U-Bahn bietet, war für die 22 Millionen Menschen in der Metropolregion Delhi noch völlig neu, als vor 12 Jahren die erste Linie eröffnet wurde. Oben auf den Straßen herrschen andere Gesetze. Es ist ein Überlebenskampf. Die mit den dicksten und größten Karossen setzen sich brutal durch. Und jeden Tag werden auf Delhis Straßen 1000 neue Autos angemeldet. Die Folge? Die Luft ist mindestens so verschmutzt wie die in Peking.
Ein paar Metrostationen weiter zeigt sich Delhi von seiner modernen Seite. Deshalb ist auch Nina Sharma hier. In Hauskas Village sucht sie nach einem Restaurant für einen kleinen Snack zum Mittag. Sie ist 27 Jahre alt, Juristin, unverheiratet und begreift sich als unabhängige Frau.
Als Frau fühle ich mich hier sicher. Hier verkehrt die Elite Delhis. Das macht den Unterschied. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie ich mich anziehe, wie ich mich bedecke. Es herrscht ein kosmopolitisches Flair. Die Leute kommen aus der ganzen Welt und keiner starrt mich an.
Delhi gilt seit einigen Jahren für Frauen als unsicheres Pflaster. Abends traut sich kaum eine Frau, allein unterwegs zu sein. Wie sie sich kleidet, richtet sich stark nach der Gegend, die sie ansteuert. Hauskas Village hingegen ist anders. Keine Spur mehr von traditionell gekleideten Frauen und vom herkömmlichen Leben. Dafür trendige Boutiquen, Galerien, hippe Bars und Nachtclubs auf Dachterrassen. Gentrifizierung auch in Delhi. Die meisten früheren Einwohner des Viertels sind längst weggezogen, weil sie sich die teuren Mieten nicht mehr leisten können.
Kusum Jain ist nicht gegangen. Die 63-Jährige lehnte ab, als man ihr horrende Summen anbot, damit sie ihren Laden verkauft.
Vor 4 bis 5 Jahren hat sich hier alles verändert. Über meinem Laden eröffnete eine Französin ein Restaurant. Um die Ecke machte ein Italiener auf und so weiter. Ab 7 Uhr abends findet man hier keinen Parkplatz mehr.
Kusum kennt sie noch, die gute alte Zeit hier im Viertel, das früher mal ein Dorf war. Seit mehr als 25 Jahren verkauft sie Antiquitäten. In ihrem Geschäft lagern Massen von Halsketten, Armbändern, Buddha-Statuen sowie alte Landkarten und Gemälde. Ihr liebstes und teuerstes Stück ist ein Serviertuch, mit dem früher den Maharajas Geschenke präsentiert wurden. Mit einem besonderen Motiv.
So beautiful, you know, the Lord Krishna enjoying with the girlfriends in the palace.
Der Hindu-Gott Krishna mit seinen Freundinnen, die sich im Palast vergnügen. Kusum schwärmt. Unter umgerechnet 1000 Euro sei das Stück nicht zu haben. Schließlich seien darin Gold und Silber verarbeitet. Bei Kusum stapeln sich auch alte Filmplakate. Plastikbezüge schützen die Stars der Bollywood-Streifen davor, noch weiter zu vergilben. Manche Plakate sind handgemalt. Sie zeigen die Leinwandgötter von damals entweder in Superheldenpose oder als eng umschlungenes Liebespaar. Ein anderes Poster passt nicht mehr ganz in diese gute alte Zeit. Harry Potter in Neonfarben. Man müsse schließlich mit dem Trend gehen, erzählt Kusum und kichert. Dass sich das Viertel verändert, findet sie grundsätzlich gut. Besonders, dass die Frauen, die an ihrem Fenster vorbeiflanieren, enge Jeans, modische Sonnenbrillen und Tops mit Spaghetti-Trägern tragen können. In ihrer Jugend wäre das undenkbar gewesen. Nur an eines könne sie sich nicht gewöhnen: an junge Frauen, die rauchen und trinken, um westlichen Vorbildern nachzueifern. Eine dieser jungen Frauen gibt gerade ein Konzert, nebenan in einer Bar im dritten Stock. Die 21-jährige Mina kommt aus einer Künstlerfamilie und hat sich früh für die Musik entschieden. Ein Grund dafür? Ihre Liebe für den größten Bollywood-Star überhaupt, wie sie sagt, für Shah Rukh Khan.
Ich liebe alles, was mit Bollywood zu tun hat. Als ich 7 Jahre alt war, habe ich im Kino einen Film mit meiner Lieblingsschauspielerin Kajol gesehen. In dem Film tanzt sie mit Shah Rukh Khan. Ich kam nach Hause und sagte: Papa, ich will Shah Rukh Khan heiraten. Er sagte: Okay.
Bollywood sei ihr Traum, sagt Mina. Sie hofft darauf, entdeckt zu werden. Da können Auftritte in einer Bar ein Sprungbrett sein.
Weiter nach Norden führt die gelbe Linie ins politische Zentrum des Landes. Im Vergleich zum Rest der Stadt leben hier am wenigsten Menschen. Um den Stolz der indischen Nation zu verstehen, muss man hier aussteigen. Die Station Central Secretariat führt zum Rajpath, zum Königsweg, den der britische Architekt Edwin Lütyens Anfang des 20. Jahrhunderts errichten ließ. Damals wurde anstelle von Kalkutta Delhi im Norden des Landes die Hauptstadt. Die Briten sind längst abgezogen. Aber Lütyens Name prägt bis heute den Stadtteil rund um den Präsidentenpalast und das Parlamentsgebäude. In Lütyens Delhi, wie es heute heißt, wurden für Regierungsangestellte Bungalows mit Gärten gebaut, Alleen und Parks angelegt. Die Gegend gilt als grüne Lunge der Stadt. Der Rajpath verbindet auf einer vierspurigen Meile die bekanntesten Wahrzeichen der Hauptstadt. Umringt von Parkanlagen führt der Königsweg vom prachtvollen, in rotem Backstein gebauten Präsidentenpalast zum sogenannten India Gate. Hier tummeln sich die Touristen, die vor dem 42 Meter hohen Triumphbogen ihre Fotos schießen.
Joginder Singh hat gerade eine Partie im Kartenspiel verloren. 3-mal Pik auf der Hand, das habe ja nichts werden können, schimpft er und wirft seine Karten in die Mitte. Joginder Singh und seine Kollegen haben Pause. Wie jeden Mittag sitzen sie auf ausgelesenen Zeitungen im Schatten eines Baumes auf den weitläufigen Wiesen. Ein paar Meter entfernt plätschern prächtige Brunnen vor sich hin. Joginder arbeitet im Verteidigungsministerium, schon seit 37 Jahren. In 3 Jahren geht er in Rente. Er hat viele Regierungen kommen und gehen sehen.
Wenn ich Politiker wäre, würde ich als erstes die Korruption abschaffen. Es ist einfach verflixt. Wenn Inder im Ausland sind, bestechen sie auch niemanden. Warum benehmen sie sich nicht im eigenen Land?
In Alt-Delhi, nur einige Kilometer Luftlinie vom Präsidentenpalast entfernt, steuert die gelbe Linie die tiefste Metrostation der Stadt an. 30 Meter unter der Erde. Das bedeutet 3-mal Rolltreppe fahren. Alt-Delhi ist ein Angriff auf die Sinne. Es riecht nach Abgasen, Urin und Frittiertem. Straßenhändler versuchen lautstark, Zitronen, Nüsse, Handy-Ladegeräte, Handtücher oder frischen Chai-Tee zu verkaufen. Bettler strecken die Hand aus. Ein kleiner Junge verdient sein Geld, indem er die Passanten auf eine Waage steigen lässt, die vor ihm auf dem Boden steht. Es scheint, als wurden die Straßen das letzte Mal gekehrt, als die großen Mogulen Anfang des 17. Jahrhunderts die alte Stadtmauer, die Rote Festung und die größte Moschee Indiens erbauen ließen. Über den Straßen und an den Hauswänden hängen zusammengeknotete Stromkabel wie Girlanden. Stromausfälle sind in Alt-Delhi an der Tagesordnung. Aber irgendwie funktioniert das Leben auch so.
Von der Metrostation Chandni Chowk, der Hauptverkehrsader Alt-Delhis, stürzt sich auch Nitish Singh jeden Tag ins Chaos. Der 35-Jährige arbeitet im Kinari Bazar. Das sind unzählige Gassen mit Läden, in denen Sari-Stoffe, Borten, Garne, Pailletten, Broschen, einfach alles rund um die indische Festtagskleidung verkauft wird.
Wenn man in Chandni Chowk einen Job sucht, ist es einfach. Jeder, vom Gewürzmarkt über den Autobazar bis hin zum Fleischmarkt, sucht Verkäufer. So habe ich vor 17 Jahren auch meinen Job gefunden.
Mit Pailletten bestickte bunte Stoffe glitzern aus jedem Hauseingang. Stehen wichtige Feiertage an, komme gleich das Dreifache in die Kasse, erzählt Nitish Singh und grinst über beide Ohren. Auf zwei Stockwerken lagern mehr als 2000 Saris. Pink und Lila seien gerade besonders gefragt. Von den etwas mehr als umgerechnet 300 Euro pro Monat, die er als Verkäufer verdient, kann er seine vierköpfige Familie einigermaßen ernähren. Er mag seinen Job. Aber manchmal vergeht auch ihm das Lächeln.
Heute hatte ich einen Kunden, den ich mehr als 2 Stunden lang beraten habe. Er hat über 50 unterschiedliche Saris sehen wollen. Am Ende ging er, ohne auch nur einen einzigen zu kaufen. So etwas verstehe ich nicht.
Er verkauft Saris für jeden Geldbeutel, den günstigsten für 12 Euro. Besonders wohlhabende Kundinnen, wie die Dame, die hinter ihm vor einem Spiegel gerade von seinen Kollegen beraten wird, bezahlen auch bis zu 600 Euro. Im Gewusel der engen Gassen hupt und ruft es aus allen Richtungen. Fahrradrikschas und Motorräder verhaken sich bei ihren chaotischen Überholmanövern auf engstem Raum gern ineinander. An allen Ecken werden frisch frittierte Snacks angeboten. Alt-Delhi gilt als Zentrum der Gaumenfreude. In einer kleinen Gasse gegenüber dem Südtor der Moschee Jama Masjid ruft der Muezzin zum Gebet. Es ist Freitag, der Sonntag für die Muslime. Zaimuddin Ahmed arbeitet trotzdem. Das liegt in der Familie seit mehr als 100 Jahren.
He heard that the King George V coronation is going to be held.
Als mein Großvater hörte, dass King George V. in Delhi zum Kaiser gekrönt werden sollte, machte er sich auf den Weg nach Delhi. Er eröffnete einen Imbiss direkt vor der Moschee, um für die Gäste der Zeremonie zu kochen. Es gab nur 2 Gerichte, Hammelcurry und Linseneintopf. Es funktionierte, das Geschäft lief gut. Also blieb er und gründete 1913 das Karims.
Kaiserliches Essen für den gewöhnlichen Mann. Das sei das Motto seines Großvaters gewesen. Der Name Karim stehe im Arabischen für Großzügigkeit. Heute ist das Restaurant berühmt für seine Kebabs und Ziegenfleischgerichte. Und seit die Metro in Alt-Delhi hält, finden noch mehr Menschen den Weg in sein Restaurant. Ein richtiger Kebab habe bei ihm 45 Zutaten und müsse auf der Zunge zergehen.
And it has a coriander and red chili powder and churned onion and curd and meat and oil.
Das sei eine goldene Regel. Und dann gibt es noch eine andere im Karims.
That's why we do not reveal our recipes to the girl.
In unserer Familie kennen nur die Männer die Rezepte. Die Frauen werden ja in andere Familien verheiratet. Sie könnten das Geheimnis verraten.
Arrangierte Ehen sind in Indien normal, in allen Schichten und Kasten. Die Zeitungen und Hochzeitsbörsen im Internet sind voller Annoncen, in denen Eltern den passenden Partner für ihre Kinder suchen. Gern hellhäutig, wohlhabend und gut aussehend. Für die Kosten der Hochzeit muss vor allem die Familie der Braut aufkommen. Und das kann ganz schön teuer werden. Eine indische Hochzeit dauert schon mal 5 Tage. Ein indisches Sprichwort besagt, dass ein Mann, der eine Tochter bekommt, sein Geld direkt in den Garten des Nachbarn werfen kann. Aber hin und wieder gibt es, gerade in den größeren Städten, auch mal eine Hochzeit aus lauter Liebe. Vor allem junge Menschen aus der neuen Mittelschicht wollen sich nicht weiter vorschreiben lassen, wen sie heiraten.
In der gelben Linie steigen in Richtung Norden immer mehr junge Leute ein. Viele fahren zur Universität. Es ist die vorletzte Station, bevor die Metro wieder aus dem Untergrund auftaucht. Nicht jeder schafft es an die Colleges, die hier auf dem Campus der Delhi University verteilt sind. Sardar Schiff hat es geschafft. Er war jahrelang Klassenbester und hat in der Schule sogar eine Klasse übersprungen. Eigentlich wollte er Wirtschaftswissenschaften studieren, doch dann entschied sich der 19-Jährige für Statistik. In einem halben Jahr wird er seinen Abschluss in der Tasche haben. Sardar will nicht, wie viele andere, dem Ruf aus dem Ausland folgen. Niemals würde er seine Familie und Freunde wegen des Jobs verlassen. Das sei auch gar nicht mehr notwendig.
Der große Vorteil an Indien ist der wachsende Markt. Das ist ein Riesenpotenzial. Wenn ich mir die Zukunft vorstelle, dann sehe ich mich in einem erfolgreichen Start-up-Unternehmen in meinem eigenen Land, in Indien. Ich wette, dass wir bis dahin einen viel höheren Lebensstandard haben werden als jetzt.
Noch unterstützten ihn seine Eltern, erzählt Sardar. Sie finanzieren die umgerechnet etwa 140 Euro, die das College pro Semester kostet. Nach seiner älteren Schwester ist er der zweite in der Familie, der studiert. Mit dem Heiraten wolle er sich noch Zeit lassen. Aber eine Freundin hätte er dennoch gern. Dann würde er von ihr ein Porträt zeichnen. Das sei sein Hobby, erzählt Sardar. Albert Einstein, Mahatma Gandhi und Ratan Tata, der größte Industrielle Indiens, seien seine Vorbilder. Alle drei habe er schon gezeichnet.
Auf dem Weg zur Metro wird Sardar wieder daran erinnert, dass es noch dauern wird bis zu den blühenden Landschaften in Indien. Barfüßige Kinder mit verschlissenen Hemden fragen ihn nach Kleingeld und betteln um ein Stück Brot. Viele von ihnen können weder lesen noch schreiben oder werden jemals wie Sardar auf ein College gehen.
Angekommen an der Station verabschiedet sich Sardar von seinen Freunden. Die meisten fahren mit der gelben Linie in Richtung Süden. Sardar aber muss nach Norden, noch 4 Stationen. Dann wird er die Rikscha nehmen. Bis in sein Viertel reicht die Linie noch nicht, doch sie wird gerade ausgebaut. Die Betonpfeiler entlang der Hauptstraße stehen schon. Sogar nachts sind die Kräne und zahllose Bauarbeiter im Einsatz. Delhis Metro muss sich dem rasanten Wachstum der Stadt anpassen. In wenigen Jahren schon werden hier 30 Millionen Menschen leben. Stenda Kumar freut sich, wenn viele Menschen die Metro nehmen. Das sei doch die einzige Alternative zum Chaos auf den Straßen. Und dazu noch viel entspannter. In knapp 2 Stunden wird er die gelbe Linie wieder zurück in den Süden Delhis gesteuert haben. Danach hat Stenda Feierabend.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal mit der Metro durch Neu-Delhi, eine Sendung von Katja Keppner. Es sprachen Sonja Schilowitzki, Volker Hanisch, Michael Hark und andere. Technik Simon Jansen, Regie Doris Jankowski, Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.